Das Zentrale, was wir bei den DTM, in der DTM-Arbeitsstelle in Berlin anbieten, ist, dass wir quasi den Weg aufzeigen, was in Zukunft mal alles ediert sein wird oder sein sollte. Deshalb auch der Titel, wer ediert was, wo und wie, der Editionsbericht als papiernes und elektronisches Hilfsmittel für den Editor. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen ja den Editionsbericht, vor allen Dingen auch als Editoren. Jeder, der im germanistischen Bereich eine Edition plant, bearbeitet, sollte sie eigentlich bei uns melden. Und wir stellen diese Edition dann entsprechend in den Editionsbericht mit den entsprechenden Informationen und seit einigen Jahren auch als Online-Version. Die papierene Version altehrwürdig. Man sieht, es ist also der 49. Bericht in diesem Jahr im Erscheinen, erscheint in der Germanistik und wie gesagt seit 5 Jahren ungefähr auch eine elektronische Version mit allen entsprechenden Informationen, die weit, weit natürlich über die papierende Version hinausgeht. In der papierenden Version zeigen wir ja nur das Projekt an, in der elektronischen Version alle Informationen, die die Editoren zur Verfügung stellen. Und das kann bisweilen halt relativ viel sein. Etwas, was vielleicht auch ganz spannend ist, wir haben ja gestern auch schon versucht, verschiedene Wege zu den Editionen zu finden. Wir haben auch begonnen, seit wir die elektronische Fassung haben, alle erschienenen Editionen zu sammeln. Und die kann man auch ja, in einer ganz einfachen Datei dann abrufen. Das ist ja auch diese Frage nach den versteckten, vermischten Editionen. Also alles, was zu uns gemeldet wurde und alles, was wir recherchiert haben. Also wir recherchieren zusätzlich auch zu dem, was gemeldet wird. Und so hat man bei dieser Übersicht ab 2000 doch ein relativ lückenloses Verzeichnis der in unserem Fach erschienenen Editionen, zumindest theoretisch. Ja, unten nochmal die URL und auch der Hinweis zur Druckversion. Und das ist quasi ein Blick in das Innere des Editionsberichts. Er ist nach ja, Epochen, Jahrhunderten gegliedert. Das haben wir einfach aus Gründen der Übersichtlichkeit gemacht, dass man relativ schnell, zuverlässig alles finden kann, was man finden möchte. Wir haben dann noch so kleine Rubriken, die auch nicht unerheblich sind, zum Beispiel aufgegebene Editionen. Aufgegebene Editionen sind auch Mahnung, es muss sich eigentlich jemand finden, dieses Projekt zu übernehmen, weiterzuführen. Und da stehen wir natürlich auch als Mittler immer zur Verfügung, auch Kontakt zu dem ehemaligen Editor herzustellen, Materialien auch bereitzustellen. Das ist auch ein ja, Dienstleistungsauftrag, den wir dort erfüllen. Ja, aktuell auch ganz wichtig, die Neuaufnahmen, alle neu gemeldeten Projekte werden auch nochmal gesondert herausgestellt. Auch, denke ich, ein ganz interessanter, spannender Service. Alle Editionen, die in dem jeweiligen Berichtsraum abgeschlossen werden, erscheinen auch nochmal in einer eigenen Rubrik erschienen. Und dann gibt es auch aktuelle Meldungen. Was weiß ich, wenn irgendein wichtiges, neues Fragment mit einem völlig unbekannten Text gefunden wurde, dann würden wir auch darauf hinweisen, dass es ediert werden soll. Das ist auch etwas, was wir in Zukunft machen wollen. Wir wollen noch ein zusätzliches Angebot anbieten, Editionsdesiderata, also wo es keine Projekte gibt, aber Dinge, die unglaublich wichtig sind und die ja von Ihnen sozusagen kommen als Hinweis. Und wir würden das dann auch verwalten und ja auch alle möglichen Kontakte, Verbindungen, Hilfsmittel und so weiter herstellen, die man braucht, um diese Dinge dann zu edieren. Aber da werde ich gleich auch noch ein bisschen mehr dann dazu erzählen. Ja, wir haben auch seit 2002 das Verfasserlexikon als Grundlage genommen. Wir haben ja gestern schon darüber diskutiert mit Namensansetzung. Wir nehmen das sozusagen als das zentrale Werk, was die Nomenklatur für unser Fach vorgibt und haben das dann hier entsprechend auch gemacht. Mit Einschränkungen, das ist ganz problematisch. Es gibt eine Reihe von Werken und Autoren, die im Verfasserlexikon ausgesprochen problematisch und nicht wiederfindbar aufgenommen sind. Da haben wir dann an ein paar Stellen auch eingegriffen. Aber das ist natürlich ein grundlegendes Problem im Fach, können wir auch natürlich nicht lösen. Ja, der Erfassungsrahmen sind primär deutsche Texte, das heißt Hochdeutsch und Niederdeutsch. Es gibt eine Reihe von Ausnahmefällen, die wir auch aufnehmen, zum Beispiel, wenn es Texte sind, lateinische Texte, die aus deutschen Texten übersetzt worden sind. Das ist eher selten, aber auch wenn es wichtige lateinische Texte sind, die dann deutsch übersetzt worden sind, die nehmen wir ja frei offen auf, ohne dass wir dort feste Regeln haben. Was wir auch aufnehmen, ist etwas über die Mittelaltergrenze hinausreichend. Also wir haben sowieso schon ein relativ lockeres Zeitende um 15, 20, 30 gesetzt. Und darüber hinaus nehmen wir natürlich auch noch auf, wenn es nachmittelalterliche Bearbeitungen mittelhochdeutscher oder mittelniederdeutscher Texte gibt, wenn es Sachen gibt, die nur in nachmittelalterlicher Zeit überliefert sind, aber sich eindeutig als mittelalterliche Texte zu erkennen geben und auch ausgewählte mittelalterrelevante Einzeltexte aus der Neuzeit. Also wir haben zum Teil auch Projekte, die bis ins 18. Jahrhundert hineinreichen. Also das ist nicht sklavisch eng. Man kann vielleicht pauschal sagen, alles, was für das Mittelalter relevant ist, nehmen wir dann halt im Editionsbericht auf. Noch freier, noch weiter ist der Rahmen bei den Textsorten oder Gattungen. Da ist die Idee eigentlich, alles aufzunehmen. Alles, was, glaube ich, hier aus diesem Kreis kommt, haben wir relativ gut erfasst. Also die im engeren Sinn literarischen und auch pragmatischen Texte. Wo es noch ausgesprochen schwierig ist, das sind archivalische Texte. Da hat sich irgendwie noch nicht rumgesprochen, dass das Instrument existiert. Und es hat sich auch, glaube ich, noch nicht rumgesprochen, dass in unseren Kreisen archivalische Texte durchaus auch eine Relevanz haben, dass es auch wichtige Texte sind für die Sprachgeschichte, Lexikografie, all diese Dinge, das sind wichtige Texte, aber da wird, glaube ich, noch einiges an Arbeit notwendig sein, diesen archivalischen Bereich noch mitzunehmen. Und das ist eigentlich für die Zukunft auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir dort mehr bekommen. Bisher eigentlich immer nur aufgrund unserer Recherchen. Also wir müssen sozusagen aktiv werden. Uns meldet niemand etwas aus dem archivalischen Bereich. Finde ich eine relativ traurige Sache, aber es ist im Moment erstmal so. Also das auch ja ein Ziel, dass wir dahin kommen, wirklich alle Textsorten zu bieten. Ja, wir haben eine ganz einfache HTML-Struktur im Moment noch. Wir haben auch eine Datenbank, aber wir arbeiten im Moment mit statischen Seiten und ja einer HTML-Linkstruktur, also noch ganz einfach, wollen das auch mal dann in eine internetbasierte Datenbank übertragen, aber das kommt demnächst erst. Ja, und hier hat man ganz einfach eine Übersicht über alle Projekte nach den Jahrhunderten sortiert und man kann direkt anklicken und kommt dann entsprechend zu den Projekten mit den entsprechenden Hinweisen. Ja, dann guckt man im Prinzip natürlich rein, was wird alles geboten. Es wird schon mal auf der Übersichtsseite all das geboten, was der Editor quasi als Titel seines Projekts oder seiner Edition uns geliefert hat. Und da gibt es natürlich sehr detaillierte Informationen mit zum Teil sogar Hinweisen zu den Handschriften, mit Hinweisen wie hier bei der Christherre-Chronik, in welcher Reihe es erscheinen wird und auch mit der Leithandschrift. Das ist aber quasi nur der erste Zugriff. Das, was dann wirklich spannend und interessant ist, ist dann auf den Kärtchen zu jedem Projekt zu finden. Also jedes Projekt hat ein Kärtchen mit einer ganzen Fülle von Informationen. Das Wichtigste vielleicht natürlich die Kontaktadressen und Verlinkung, E-Mail-Adresse und ähnliches, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel Hinweis auf den Projektstatus. Ganz spannend natürlich, wann wurde das Projekt angemeldet? Das Älteste, was wir haben, ist in meinem Geburtsjahr angemeldet worden, 1963. Vielleicht aber wichtiger das geplante Abschlussdatum. Also man kann dann die Perspektive sehen, also wann dieses Projekt dann vielleicht auch zum Ende kommen könnte. Ja, allgemeine Informationen, ja, auch wichtig natürlich für Kontaktaufnahme, für Hinweise und Ähnliches. Also wer mitarbeitet, in welchem Projektrahmen und so weiter. Und dann eine Projektbeschreibung. Und in dieser Projektbeschreibung kann der Editor uns alles liefern. Also das Feld ist offen. Wenn er will, kann er dort 100 Seiten Projektbeschreibung liefern. In der Regel ist es eine relativ kurze Beschreibung, wo häufig die wichtigsten Handschriften genannt werden, der Editionstyp genannt wird und ja, solche Informationen drumherum. Aber das ist halt völlig frei. Da bieten wir alles, was wir bekommen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe noch ungefähr. Wir haben 350 Projekte, die bei uns verzeichnet sind. Ungefähr 15% sind nur über solch ein Kärtchen zu erreichen. Das heißt, da ist keine Datenweitergabe gewünscht. Da muss der Kontakt wirklich physisch dann über uns zum Editor hergestellt werden. Man muss also sich mit uns in Kontakt setzen. Wir stellen den Kontakt zum Editor her. Aber das ist halt auch ein Service, den wir selbstverständlich anbieten. Und es gibt, aus welchen Gründen auch immer, eine Reihe von Leuten, die halt einfach keine Datenweitergabe wünschen. Es gibt einige, die quasi neben ihrer regulären Tätigkeit die Editionen machen. Da haben wir mehrere Fälle, die wünschen nicht, dass sie bekannt werden. Warum auch immer. Ja, und wir bieten natürlich auf diesen Projektkärtchen diverse Hinweise. Und die diversen Hinweise, soweit es geht, werden dann natürlich auch mit bestehenden anderen Angeboten verlinkt. Mit Angeboten aus unserem eigenen Haus, zum Beispiel mit dem Handschriftenarchiv oder mit dem elektronischen Handschriftenzentrum, also wo, das werde ich auch gleich noch kurz vorstellen, wo Editionszwischenprodukte dann angeboten werden oder wie hier natürlich auch zum Handschriftenzensus als ja eigentlich dem wichtigsten Referenzorgan für die Überlieferung. Also das wird in der Regel mitgeliefert, wenn der Editor sagt, okay, ich ediere nach dieser Handschrift, dann wird entsprechend das angeboten. Und auf der anderen Seite im Handschriftenzensus wird auch auf den Editionsbericht verlinkt, was ja auch nicht uninteressant ist. Man weiß dann, es wird in Zukunft zu dieser Handschrift eine Edition geben. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Bereich, den wir da anbieten. Wir bieten aber noch viel, viel mehr. Wir bieten natürlich auch im Editionsbericht praktische Hilfen. Also wenn jemand ein Editionsprojekt bei uns meldet, hat er die Chance auch ja quasi von der in Berlin vorhandenen Kompetenz und auch von der sozusagen vernetzten Kompetenz der Kollegen zu profitieren. Also wir bieten selbst Hinweise zu Kodikologie, zu Paläographie, zu Materialien und Ähnlichem an, aber wir stellen auch Kontakte her. Wir haben natürlich über unsere Tätigkeit, Handschriftenarchiv und Editionsbericht sehr, sehr viele Kontakte eigentlich zu allen Bibliotheken, die deutschsprachige Handschriften haben. Und ja, wir sind auch, glaube ich, sehr gut vernetzt in der Forschungscommunity. Also solche Kontakte bieten wir dann halt auch an, stellen die her. Das ist gerade, wenn jemand nicht aus dem engeren Kreis des Fachs kommt und eine Edition beginnt, zum Teil eine ganz, ganz große Hilfe. Da kommt jemand, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Und ja, wir bieten ihm sozusagen erstmal die Hilfe, dass es eine einigermaßen vernünftige Edition dann halt auch wird. Und wir bieten auch aus unserem eigenen Haus, wir haben ja rund 20.000 Beschreibungen mittelalterlicher Handschriften bei uns vorrätig. Wir bieten halt dazu auch die Digitalisate dieser Beschreibungen an. Und die werden kostenlos dann im Internet, ja im Open-Source-Verfahren dann zur Verfügung gestellt. Ja, so sieht das dann jetzt konkret aus mit Verlinkungen, also dass man zum Beispiel von uns vom Editionsbericht auf den Handschriftenzensus und auch vom Handschriftenzensus dann direkt wieder zum Editionsbericht hin und her wechseln kann, man sehen kann, ja, okay, also diese Handschrift wird abgearbeitet, um die brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Das. Ja, dann die weiteren Hilfen, die wir anbieten, sind auch ganz konkrete Dinge für die Editionspraxis. Wir bieten zum Beispiel auch Hilfen an, Auswahl des Editionsverfahrens, was nicht ganz trivial ist. Wir stellen auch Editionsrichtlinien zur Verfügung, also unsere DTM-Richtlinien, auch modifiziert. Wir helfen bei Apparat- und Kommentarerstellung. Das können wir natürlich nicht machen, selbst machen, aber wir können zeigen, wie man es machen kann. Wir bieten Hilfen bei der Glossarerstellung und wir bieten auch Hilfen bei der Vermittlung einer Editionsreihe bzw. Kontaktherstellung zu Editionsreihen an. Und wenn wir eine Edition als besonders wichtig und in unsere eigene Reihe passend erkannt haben, dann bieten wir auch an Aufnahme in die DTM-Reihe mit allem, was dazugehört. Das heißt, optimale redaktionelle Betreuung, kostenlos, also ohne Druckkostenzuschuss und all diese Dinge. Also das, aber das sind nur ganz wenige Auserwählte sozusagen, die dann in diesen Genuss kommen.
Wie lange wir noch können?
3 Jahre können wir jetzt ja erstmal noch und dann, ja. Aber das ist, denke ich, ein anderes Kapitel. Ja, ich will jetzt nochmal zeigen, Editionsbericht, wie wir uns das sozusagen quasi als Netz, als Spinnennetz vorstellen und was der Editionsbericht an Vernetzung halt auch bieten kann. Die Überlieferung, ganz zentral, Autoren und Werke, Verfasserlexikon aktuell, war auch ein Stichwort von gestern noch, da werde ich gleich noch was zu sagen. Textmaterial und Transkription, das ist auch etwas, was bisher noch nicht so bekannt ist, werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Ja, und dann, was ich eben vorgestellt habe, die Hilfen in der Editionspraxis und generell den Nachweis von Editionen aller Art, was der Editionsbericht bietet, bieten könnte und vielleicht in Zukunft auch bieten soll. Ein Hilfsmittel, unser Handschriftenarchiv selbst im Haus, habe ich ja schon ganz kurz erwähnt. Da geht es halt darum, dass wir Beschreibungen ja, von, wie gesagt, rund 20.000 Handschriften haben. Zum Teil sehr weitgehende Beschreibungen, was kleinere Texte betrifft. Beschreibungen mit Transkriptionen. Das Material stellen wir alles zur Verfügung und zwar auf Anforderung. Also wer das braucht für eigene Arbeiten, bekommt es kostenlos digitalisiert. Solange wir können halt. Das ist immer die Einschränkung und das wird dann halt auf der entsprechenden Homepage auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Es ist nicht so wie bei der Stabi, dass quasi der Erste zahlen muss, sondern bei uns muss keiner zahlen. Also auch der Erste braucht nicht zu zahlen. Ja, Textmaterial und Transkriptionen, das ist quasi eine neue Idee. In unserem Kreis keine ganz so neue Idee, aber nach außen eine neue Idee. Wir haben bei den eigenen Editionen festgestellt, dass unglaublich viele wertvolle Materialien im Zuge einer Edition anfallen, also Transkriptionen von Handschriften, in der Regel auf elektronischer Basis. Die werden nach Erscheinen der Edition quasi weggeworfen oder sind nur noch ja in dem ganz kleinen Kreis erhaltbar. Und das wollen wir in Zukunft ändern. Wir wollen auch eine Plattform anbieten, dass man solche Transkriptionen dann auch nutzen kann. Und das könnte halt über uns, über das sogenannte elektronische Handschriftenzentrum gehen. Wir haben auch schon mal ganz ja, vorsichtig angedeutet, wie sowas aussehen könnte, haben auch schon aus unserer eigenen Projektarbeit aus der Edition von Johannes Rothes Elisabethleben eine Kompletttranskription der Leithandschrift oder einer wichtigen Handschrift einfach dann mal zur Verfügung gestellt, um zu zeigen, wie wichtig diese Sache, auch gerade wieder für Sprachforschung, das sind ja eigentlich die einzigen Möglichkeiten, wirklich an originales Textmaterial heranzukommen, wie das aussehen könnte. Ja, und wir haben auch die Christherre sozusagen als Preprint hier schon im Angebot, auch natürlich eine ganz wichtige Sache. Also wir bieten quasi die Möglichkeit an, als Portal auch Dinge von außen zur Verfügung zu stellen. Ja, hier kann das dann, wie es aussehen könnte, haben wir hier mal versucht anzudeuten. Ganz wichtig in unserem Bereich, was wir als zentrale Aufgabe auch von uns sehen, also alle, diese Dinge bekommen einen Header, wo die wichtigsten Informationen auch zur Handschrift und aber auch zur Art der Transkription, auch zur Codierung und so weiter enthalten sind oder sein werden. Und wo natürlich auch der quasi Autor dieses Textes genannt werden kann. Hier haben wir einen Fall, der möchte nicht genannt werden, da ist es nur ein Kürzel. Aber da kann natürlich alles Mögliche auch stehen, von wegen Projekt, Person etc. pp. Ja, und so sieht das dann im Prinzip aus. Auf der Oberfläche solch ein Transkriptionstext mit den entsprechenden Codierungen dann im Hintergrund, ja, das haben wir gestern ja auch schon gehört, natürlich teilkonform, XML-basiert, all diese Dinge. Heißt natürlich auch, die Dinge, die man uns liefert, sollten einigermaßen für uns zumindest konvertierbar sein. Also wir stünden dann schon bereit, im Wesentlichen einiges auch zu tun mit Codierung etc. pp. Aber es ist schon so, dass eine elektronische Form kommen sollte, mit der man einfach umgehen kann. Also bei ganz alten Sachen ist das nicht ganz unproblematisch, wie wir festgestellt haben. Also gestern wurde ja schon über die Floppy Disk gesprochen. Damit hätten wir auch größte Schwierigkeiten, weil wir keinen Rechner mehr haben, der so etwas lesen kann. Ja, hier nochmal der kleine Hinweis zu diesem Informationsblock. Also, wie gesagt, es sind auch alle aufgerufen, quasi ja die Zwischenprodukte zu einer Edition uns dann auch gegebenenfalls zur Aufbewahrung, zur Verwaltung, zur Online-Präsentation auch zur Verfügung zu stellen. Das kann also auch als Portal genutzt werden, mit allen entsprechenden Informationen. Ja, weiteres wichtiges vernetztes Hilfsmittel soll hoffentlich werden das Verfasserlexikon aktuell, und zwar auch eigentlich als doppelte Schnittstelle. Neue Texte, die dort präsentiert, entdeckt werden, sollten möglichst schnell quasi auch ediert werden. Und da wären wir stündenbereit als Mittler. Und auf der anderen Seite, bei uns werden auch viele neue Texte angezeigt, die nicht im VL stehen. Auch diese Sachen würden wir dann sozusagen an VL aktuell weitervermitteln und sie würden dann dort entsprechend mit einem neuen Eintrag aufgenommen. Aber das ist jetzt natürlich Zukunftsmusik und da müssen wir sehen, ja, was machbar ist. Aber ich hoffe, dass es nicht gestorben ist und nicht langsam stirbt, sondern langsam lebt und zu leben anfängt. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, was dort entstehen sollte und könnte. Ja, hier noch mal ein ganz kleiner abschließender Überblick zur Editionswissenschaft und welche Rolle vielleicht auch der Editionsbericht in diesem Kontext spielen könnte. Es ist ja ganz wichtig, es gibt noch sehr, sehr viele Texte, die nicht oder nicht adäquat ediert sind. Da könnten wir Mittlerrolle übernehmen und ja, diese Dinge erstmal nachweisen. Ich hatte ja schon gesagt, unsere Idee ist auch so eine Art Liste von Editionsdesiderata anzubieten. Natürlich ganz klassisch das, was wir bisher schon machen, Nachweis der in Arbeit befindlichen Editionen, Nachweis der abgeschlossenen Editionen bzw. erschienenen. Ja, und dann halt, wie gesagt, was wir neu anbieten wollen, Auflistung und gegebenenfalls Verwaltung von Editionsdesiderata. Und was wir halt auch neu anbieten wollen, das, was ich eben vorgestellt habe, quasi Zwischenprodukte, Abfallprodukte, die aber sehr wertvoll sind, dass wir eine Plattform anbieten, dass diese Dinge überleben können. Ist besonders auch wichtig bei Projekten, die nicht zu einer Edition geworden sind, was wir relativ häufig haben. Einige von diesen Dingen haben wir bei den DTM ja wirklich dann auch zu einer Edition werden lassen. Aber manche, die liegen in Kisten auf CDs oder sonst wie und sind weg. Und da sind zum Teil 10, 15, 20 Jahre Arbeit reingeflossen. Das ist auch so eine Idee, diese Dinge verfügbar zu machen. Also da würden wir uns auch sozusagen zur Verfügung stellen, das zu machen. Ja, und ich denke, durch diese Vernetzung, die einfach durch die engen Kontakte mit vielen Fachkollegen zwangsweise sich ergeben, würden wir auch so etwas wie eine Informationsschnittstelle sein können. Das war ja auch hier schon häufiger diskutiert, wie man quasi Vernetzung erzeugen kann, wie man Verbindung erzeugen kann. Und der Editionsbericht wäre ein mögliches Glied in so einer Vernetzungsschnittstelle. ja, das war's. Das quasi nochmal dieses Netz, was wir sein könnten, was wir anbieten könnten. Und es funktioniert natürlich alles nur, wenn von außen ganz viel kommt. Und man muss sich, ich denke, das ist bei uns allen so, ja auch klar machen, dass die Ressourcen, die Manpower unglaublich gering ist. Das heißt also, es geht nur im Zusammenspiel aller. Ja, soweit der Editionsbericht.